Ja, laufen so viel wie eben möglich, wie viel man Spaß hat, wie viel orthopädisch geht. Aber mehr muss es dann auch nicht sein, kann es dann ja auch nicht sein. Aber das heißt nicht, dass man dann keinen Ultra laufen kann, sondern man kann dann eben über Alternativsportarten trotzdem auf ein Leistungsniveau kommen, das es einem ermöglicht, daran teilzunehmen.
Noch nie war er in der Lauf-Community so angesagt wie jetzt. Der Ultralauf. Immer mehr Leute wagen sich an Distanzen heran, die über die Marathonlänge hinausgehen, insbesondere auf dem Trail. Inspirierende Ultrarunners wie Ann Trayson, Scott Jurek oder auch Florian Neuschwander machen Lust auf den Sport und lassen selbst 100 Kilometer leicht aussehen. Aber wie schaffen wir auch als Normalsterbliche einen Ultralauf? Das verrät uns in dieser Podcast-Folge Lauftrainer, Triathlet und langjähriger Ultraläufer Philipp Sahm aus Homburg. 2014 machte er bei den deutschen Ultrameisterschaften den dritten Platz und hilft jetzt anderen LäuferInnen dabei, die Ultradistanz zu meistern. Er sagt, ein Ultralauf kann jede Person schaffen. Und es braucht dafür gar nicht mal so hohe Laufumfänge im Training. Im Gespräch erfahren wir, wie wir unser Training, unseren Laufstil, unsere Regeneration und vor allem unsere Verpflegung anpassen, um uns auf einen Ultra vorzubereiten oder sogar auf einen Ultra-Trail-Lauf. An der Stelle kann ich schon mal verraten, auch unsere mentale Einstellung ist beim Ultralaufen nicht nur anders, sondern entscheidet auch darüber, ob und wie heile wir ins Ziel kommen. Mehr dazu hört ihr gleich. Ich bin Elliot von Achilles Running und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo Philipp, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Wie geht's dir?
Hallo Elliot, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht's blendend.
Das freut mich, das freut mich immer zu hören. Warst du heute schon laufen?
Tatsächlich noch nicht. War gestern Abend das letzte Mal im Vereinstraining.
Ah, okay. Und wie lang war denn deine Runde so?
Wir laufen da meistens eine Stunde und das sind dann zwischen 9 und 11 Kilometer. Ist ein gemütlicher Gruppenlauf, von daher nichts Wildes.
Hattest du dann die Woche schon eine etwas härtere oder längere Einheit?
Ja, am Montag bin ich sowas, was ich gerne Abenteuerintervalle gelaufen. Und zwar auf den Trails um Bad Kreuznach herum habe ich mir mal eine Komm vorgenommen und bin dann ein Segment zweimal etwas schneller gelaufen und war sozusagen dann im Gelände tatsächlich aktiv.
Na, okay. Ja, ich erhole mich ja immer noch ein bisschen von meinem Halbmarathon am Wochenende. Wir nehmen die Folge gerade genau ein paar Tage nach dem Halbmarathon in Barcelona auf. Deswegen bin ich gerade noch nicht so laufaktiv, aber freue mich natürlich trotzdem weiter über das Thema Laufen zu sprechen. Wenigstens kann ich drüber reden, wenn ich es gerade schon selber nicht machen kann. Wie ist denn das so in deiner Peak-Ultra-Zeit gewesen? Wie lang war da so deine Trainingsrunden? Ich nehme mal an, die waren jetzt etwas länger als so die 9, 10 Kilometer, von denen wir gerade gesprochen haben.
Ja, etwas, aber jetzt bitte nicht überraschen. Ich bin da vielleicht auch nicht das Paradebeispiel für einen klassischen Ultraläufer. Meine Distanzen pro Woche haben sich in den Haupt-Ultra-Jahren so bei 40 bis 50 Kilometer pro Woche abgespielt. Was jetzt nicht heißen soll, dass nicht auch der ein oder andere längere Lauf dabei war, sondern das sind natürlich essentielle Bestandteile. Werden wir sicherlich in dem Gespräch noch drauf eingehen im Training. Aber ich habe dann meistens andere Veranstaltungen auch genutzt, also Vorbereitungswettkämpfe oder ja einfach Läufe, an denen ich teilgenommen habe, um diese längeren Läufe zu machen. Und dann kann das schon mal auch auf über 100 Kilometer hinauslaufen. Aber das waren dann halt Ausnahmewochen, nicht die Regel.
Okay, krass. Und das sagt ja eigentlich aus, dass man gar nicht, also dass vielleicht ein Mythos ist, dass man immens hohe Trainingsumfänge haben muss, um UltraläuferIn zu sein sozusagen.
Ja, definitiv. Also ich denke, das Problem hat man ja immer nicht nur im Ultralauf, sondern auch im Marathon oder bei anderen Distanzen, dass man versucht, allgemeine Empfehlungen zu geben. Und dann ist es natürlich klar, wenn man die Chance hat, mehr zu laufen, mehr Umfänge macht, dass man dann auch robuster ist und in der Regel dann auch fitter. Aber da würde ich vorwarnen und kann nur ganz klar sagen, individualisiert euer Training und schaut, was für euch da passend ist. Und dementsprechend kann man da keine wirklich pauschalen Aussagen treffen, dass man sagt, so viel Kilometer musst du jetzt gelaufen haben, damit das mit dem Ultralaufen auch klappt.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, was du uns da so erzählen wirst. Ich meine, ich bin ja eigentlich sehr weit entfernt vom Ultralaufen. Ich bin selber noch nicht mal eine Marathondistanz gelaufen, habe aber zwei Kolleginnen im Team, die da, ja, also zumindest im Marathonbereich, aber sogar auch im Ultrabereich ziemlich aktiv sind. Die eine Kollegin, für die, also die, deren Herz schlägt auf jeden Fall auch komplett für den Ultralauf, auch für Ultratrails, ist ja auch nochmal eine Besonderheit. Deswegen bin ich natürlich mit dem Thema ziemlich viel konfrontiert und interessiere mich auch tatsächlich sehr. Ich bin auch großer Scott Jurek-Fan. Deswegen bin ich da schon, also obwohl ich selber überhaupt nicht lebe, bin ich sehr interessiert daran. Und ich kann den Reiz verstehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Ich sehe das zumindest in unserer Community auch, dass für viele Leute, die vielleicht mal so schon eine Handvoll Marathons gelaufen sind, irgendwann so die große Frage kommt, ja, what's next? Also, was ist jetzt die nächste Herausforderung? Und dann gucken die schon auch ganz gerne mal so oder liebäugeln dann schon auch mit dem Ultralauf, vielleicht sogar Ultra-Trails. Hast du das auch so wahrgenommen, dass der Hype irgendwie immer noch größer wird und da irgendwie tatsächlich Ultralaufen und auch Ultratrails insbesondere ziemlich in Mode immer noch kommen?
Absolut. Aber da möchte ich gerade mal ein Stichwort aufgreifen, Elliot, was du mir hier reingeworfen hast. Ich spreche jetzt mal Deutsch aus. Scott Jurek war tatsächlich auch für mich die Inspirationsquelle, so ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Dessen Buch Eat and Run heißt das, glaube ich, habe ich auch gelesen. War ich auch total fasziniert und angefixt davon, um das dann auch selber mal auszuprobieren. Und ich denke, unter anderem daher, aber auch durch soziale Medien, ist dieser Hype definitiv die letzten, ja, ich würde schon fast sagen, 10, 15 Jahre da. Und die Community, gerade im Trail-Bereich, wird auch immer größer. Aus Amerika schwappt da doch auch einiges rüber und dann in Europa haben wir ja auch mit Salomon oder Plan B auch größere Marken, sowohl was die Ausrüstung als auch was Veranstalter angeht. Und von daher denke ich, ist das eine gute Entwicklung. Also finde das perfekt, weil es schafft auch nochmal so die Verbindung vom Mensch zur Natur, was bisher der Laufsport gerade durch die großen Stadtmarathons nur bedingt geschaffen hat. Und von daher auch hier wieder die Verbindung zu Scott Jurek, der ja auch viel naturbezogen gelebt hat und da auch sehr natürlich unterwegs war. Denke ich, ist das eine gute Entwicklung, die ich auch gespannt verfolge. Und freue mich natürlich dann auch jetzt als Coach immer mehr Ultraläufer auch betreuen zu dürfen, wo man halt auch sieht, dass ganz klar da Interesse und Nachfrage in dem Bereich besteht.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, du hast es gerade gesagt, du selber wurdest auch inspiriert vom guten Scott. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen über dich reden, bevor wir ins Thema einsteigen. Wie war das denn bei dir? Also wann hast du die Transition von normalen Marathonlängen vielleicht zum Ultralauf gewagt und warum? Also war das jetzt tatsächlich, dass du von ihm irgendwie das Buch gelesen hattest und dass dadurch dann die Inspiration kam? Oder hat es dich dann auch so gereizt, einfach eine neue Herausforderung sozusagen zu finden, wie das so bei vielen MarathonläuferInnen ist, ab einer gewissen Erfahrung?
Genau, es war eigentlich eine Mischung aus all dem, was du genannt hast. Vielleicht erlaubst du mir an der Stelle etwas auszuschweifen, wenn Klar. du nach meinem Background fragst. Ich komme, wenn man vom Ausdauersport ausgeht, eher aus dem Triathlon-Bereich und habe dort eigentlich auf allen Distanzen schon Wettkämpfe absolviert gehabt. Insbesondere dann halt auch über die Langdistanz, also besser bekannt unter der Marke Ironman. Mhm. Und habe dann ja zum einen eine neue Herausforderung gesucht, aber wollte mich auch als Athlet weiterentwickeln, gerade im Laufbereich. Und habe dann nach neuen Reizen gesucht. Und dann kam eins zum anderen. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe Veranstaltungen in der Nähe gesehen, die in diese Richtung gingen. Habe dann mal an so kürzeren Trail-Wettkämpfen teilgenommen, die dann meist ja im gleichen Veranstaltungsrahmen stattfinden, die Ultraläufe, sodass ich dann nach und nach da auch reingekommen bin. Und wie es der Zufall so wollte, zu der Zeit, also das war dann 2014, gab es dann in meiner Heimatnähe In einem kleinen Ort wurden die deutschen Meisterschaften im Ultra Trail ausgeschrieben. Und da dachte ich, ach, das wäre doch dann der perfekte Gelegenheit, um dort mal teilzunehmen. Und habe dann begonnen, sozusagen mein Training darauf auszurichten und habe mich dann auch eingelesen in die Materie und viel probiert. Und an der Stelle vielleicht schon mal der Hinweis auf die DUF. Das ist die Deutsche Ultramarathon-Vereinigung. Also da gibt es tatsächlich so eine Art Unterverband, der sich gezielt auf die Förderung des Ultralaufsports ausgerichtet hat. Und über die bin ich dann im Vorfeld auch an ein Trainingslager oder ein Seminar von der DUF gekommen, wo ich mich dann persönlich dann sowohl theoretisch auch dann weiterbilden konnte, aber auch praktischen Teil absolviert habe und so dann schließlich bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen konnte.
Okay, cool. Also du hast dich da ja schon dann direkt sehr intensiv damit beschäftigt, also auch viel Theorie angeeignet. War der Übergang für dich dann überhaupt eine Herausforderung oder bist du dann einfach immer schön planmäßig deinen Trainingsplan gefolgt und hast die Tipps befolgt und dann ging das alles so sehr flutschig oder wie war das bei dir?
Ja, wie eingangs schon erwähnt, also ich betrachte das Ganze immer sehr individuell. Natürlich nimmt man sich Tipps mit und geht das Ganze dann auch irgendwie strukturmäßig an. Allerdings muss man doch immer wieder das Ganze mit seiner eigenen Situation abgleichen. Also der sportliche Hintergrund spielt da eine Riesenrolle und auch die Möglichkeiten, die man vor Ort hat, überhaupt zu trainieren, sei es geografischer Natur, aber halt eben auch, was das soziale Umfeld angeht und so weiter. Von daher waren für mich die größten Herausforderungen, erstmal eben genau abzuklären, was brauche ich denn überhaupt, um so ein Ultra zu machen? Ist das jetzt wirklich so komplett was Neues oder mache ich das einfach so on top, so wie man, sagen wir mal, vom Fünfer auf den Zehner geht? Ja. Oder ist das eine komplett andere Welt, was mich da erwartet? Und dann hat man natürlich genau diese Ungewissheit, die jeden Anfänger, Neuling prägt, wenn man eben ein neues Abenteuer angeht. Und von daher wollte ich da eben auf Nummer sicher gehen und habe deswegen da auch viel recherchiert und mich selbst erkundigt. Und dann aber halt eben versucht, das auch umzusetzen, was in meiner Macht stand. Und hier muss man vor allem sagen, was halt neu ist oder speziell auch anders, was dann eine Herausforderung ist, ist, dass eben die Verpflegung eine wichtige Rolle spielt. Und auch das Materialtransport, ja, also sowohl Verpflegung als auch Material, Kleidung und Lichtausrüstung, die man dann halt häufig dabei hat. Das sind dann halt Komponenten, die jetzt sich klar davon klassischen kürzeren Straßenläufen unterscheiden.
Ja, darauf werden wir ja sicherlich gleich nochmal eingehen. Da hast du dann bestimmt viele Tipps für uns, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch gerade zum Thema Ausrüstung und Verpflegung sehr viele Fragen gibt für alle Neulinge da draußen, die Bock drauf haben, aber halt noch nicht so ganz wissen, wie es geht. Deswegen gut, dass wir da uns gleich reinstürzen können. Vielleicht erstmal ein bisschen Grundlagen vorab. Für all diejenigen, die jetzt noch nicht so hundertprozentig irgendwie mit dem Thema konfrontiert waren. Lass uns mal nochmal ganz grundlegend starten. Ab welcher Distanz sprechen wir eigentlich von dem Ultralauf und was zählt da eigentlich so alles drunter? Da gibt es ja verschiedene Arten auch sogar.
Genau, richtig. Also das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wen man fragt, aber allgemein kann man vielleicht sagen, alles, was länger ist als die Marathondistanz, wird man als Ultralauf bezeichnen. Ultra ist ja nicht mehr als darüber hinausgehend, wenn man es frei übersetzt. Also alles, was über die Marathondistanz hinausragt. Und so klassischerweise spricht man ab 50 Kilometer dann von dem Ultra, weil da dann die Veranstaltungen beginnen, die dann genormt sind. Dann hat man diese klassischen Straßenläufe über 50 oder 100 Kilometer, die sehr bekannt sind. Und im Amerikanischen dann auch über 50 Meilen, 100 Meilen bis hin zu den noch längeren Distanzen, mehr Tagesetappen, Etappenrennen. Und dann hat man halt eben die Unterbereiche noch von Straße oder eben Gelände, Trail im Speziellen, aber auch so Exoten wie Wüstenläufe oder Läufe durchs Eis ist alles dabei. Vielleicht die bekanntesten, so was man so kennt, sind wahrscheinlich UTMB hier in Europa. Oder die großen 100-Meilen-Läufe in Amerika, Hard Rock 100 zum Beispiel. Oder was auch ganz interessant ist, was viele auch mit der Geschichte vielleicht vom Marathon verbinden, ist der Lauf in Griechenland, der sogenannte Spartathlon.
Ah, ja.
Ich glaube, von Athen nach Sparta oder von Sparta nach Athen, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, in Sparta ist Ziel. Weiß jetzt nicht genau. bin ich selber noch nicht gelaufen, aber ist auch ein Lauf über 200 oder noch Kilometer, so ein Landschaftslauf. Der geht sowohl über Straßen als auch über Trails. Und das wäre so diese grobe Bandbreite, um die mal zu nennen. Was ich jetzt noch vergessen habe, sind die Zeitläufe. Also da gibt es dann auch sowas wie 6 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden, 48 Stunden Lauf, wo man dann praktisch in einer der vorgegebenen Zeit eine möglichst lange Strecke läuft. Das hat den Charme, dass sozusagen alle immer zusammen sind. Das wird dann meistens auf Rundkursen veranstaltet. Und sich dann nicht das Feld auseinanderzieht, sondern das Gemeinschaftserlebnis noch ein bisschen gefördert wird und man sich jederzeit auf der Strecke begegnet und sich gegenseitig pushen kann.
Ja, jetzt habe ich sowieso auch das Gefühl, dass so in der Ultra-Community wirklich das Community-Feeling etwas stärker ausgeprägt ist als jetzt vielleicht bei den klassischen Marathons, Halbmarathons, 10 Kilometer Distanzen, dass einfach irgendwie, ja, die Leute sich mehr als so eine Einheit verstehen und so das Gruppengefühl irgendwie stärker ist, ne?
Absolut, genau. Und in diese Kerbe schlagen ja auch diese Zeitläufe. Das gibt es mittlerweile auch schon als Trail-Variante, wo man dann eine kleine Trail-Runde so lang läuft. Genau, also das ist definitiv so und das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede, wo wir später wahrscheinlich auch noch drauf kommen zum Marathon, dass halt nicht unbedingt dieser Zeitaspekt oder der Konkurrenzaspekt, wer wird jetzt Erster, wer wird Top 20 und so weiter, sondern der Aspekt der Gemeinschaft und vor allen Dingen der Herausforderung der Distanz, ja, die steht dann im Zentrum, dass man sozusagen den Kampf gegen sich und gegen die Strecke und gegen die Natur für sich entscheidet und es dann in der Gemeinschaft zu Ende bringt, ja, und von daher hat das ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Herangehensweise und das unterscheidet dann auch viele eben in der Community von den klassischen Straßenläufern.
Ja. Wie ist denn das? Also würdest du sagen, dass jede Person Ultralaufen machen kann? Braucht man dafür besondere Voraussetzungen? Hast du schon mal vielleicht auch Leuten, die zu dir gekommen sind, davon abgeraten, Ultralauf zu trainieren? Wie sieht's da aus?
Per se Ultralauf würde ich da jetzt gar nicht herausnehmen, sondern das gilt generell für den Sport. Also ich glaube, jeder kann im Prinzip alles schaffen. Die Frage ist nur immer, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Zeit. Also wenn jemand natürlich gesundheitlich oder verletzungstechnisch angeschlagen ist, eine Vorgeschichte hat, die ihm eben nicht das notwendige Training erlaubt, dann muss man natürlich sagen, dann sollte man sich das aus gesundheitlichen Aspekten überlegen. Aber rein vom Potenzial und wenn man sagt, man hat da Spaß dran, man ist bereit, genügend Zeit und Energie zu investieren und das auch über einen langen Zeitraum, dann stehen die Türen da jedem offen. Das ist also kein Wunderwerk, genau wie früher Marathon oder auch der Langdistanz-Triathlon. Das ist alles im Menschen möglich und man sieht es ja weltweit, es schaffen immer mehr Menschen. Und wenn da die Einstellung und das Training stimmt, dann gibt es da keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Aber wovor ich abraten würde, und das hast du wahrscheinlich ja auch damit gemeint, ob ich da schon mal gesagt habe, nee, besser nicht. Das gibt es definitiv auch. Und zwar, wenn man eben versucht, ein bestimmtes Leistungsziel zu erreichen und vor allem dem Körper nicht die genügend Zeit dafür gibt. Dann muss ich sagen, okay, kannst du versuchen, aber als Coach würde ich dafür keine Verantwortung übernehmen und das passt nicht zu meinen Prinzipien und von daher würde ich davon persönlich abraten und Abstand nehmen.
Würdest du sagen, dass die Leute dann aber zumindest so eine Mindestdistanz zum Beispiel schon irgendwie absolviert haben sollten, bevor sie sich an den Ultralauf wagen? Also hast du da irgendwie so sportliche Voraussetzungen, die du den Leuten... die du von den Leuten irgendwie erwartest?
Ja, das gilt auch wieder ganz generell, egal für welches Trainingsziel. Beim Ultralauf würde ich sagen, sollte man schon auch mal vorher gelaufen sein. Also ich würde jetzt keinen dazu raten, vielleicht vom Schwimmen oder Radsport zu kommen und zu sagen, ich steige jetzt sofort mit dem Ultralauf ein. Ihr hattet ja schon häufiger Dr. Marquardt auch hier, der auch über die Überlastungsprobleme dann gesprochen hat oder dass man einfach sieht, dass die passiven Strukturen, Bänder, Gelenke, Sehnen eben einfach nicht so schnell mitwachsen und dann einfach Gefahr besteht, wenn man von 0 auf 100 oder mehr Kilometer in der Woche geht, dass dann einfach die Verletzungsgefahr deutlich zu groß ist und man sich damit keinen Gefallen tut. Das heißt also, je länger man schon läuft und je besser man die Sachen bisher vertragen hat und sagt, okay, ich bin gesund, mir geht's gut, ich habe da auch eine gesunde Einstellung zu, lass mir die Zeit und achte auf all die Dinge, die ihr schon häufiger im Podcast auch erwähnt habt, was Regenerationsmaßnahmen angeht, was begleitende Physiotherapie, Ernährung und all diese Aspekte angeht. Wenn das Setting stimmt, dann gibt es keinen Grund zu sagen, tu es nicht, sondern dann kann ich nur jeden ermutigen, diese Reise in Angriff zu nehmen.
Okay, das ist ja schon mal sehr optimistisch. Ich glaube, das freut jetzt auch viele da draußen zu hören, weil man hat ja schon irgendwie immer so ein bisschen im Kopf, ja, nee, ich muss auf jeden Fall das so in Etappen machen. Ich muss erst den 10-Kilometer-Lauf, dann den Halbmarathon, dann den Marathon geschafft haben und dann kann ich drüber nachdenken, überhaupt Ultradistanzen zu meistern. Aber würdest du sagen, das sind dann eigentlich schon zwei verschiedene Dinge, ob man jetzt zum Beispiel einen Marathon auf Zeit läuft oder einfach in Anführungszeichen entspannt an einem Ultralauf teilnimmt?
Absolut. Also auch hier wieder über einen Kamm scheren bringt hier gar nichts. Leistungssportmarathon ist sicherlich eine ganz andere Hausnummer als jetzt 50 Kilometer durchs Gelände zu laufen, zu gehen, zu walken, wie auch immer. Wenn sozusagen nur die Strecke das Ziel ist, dann sind das ganz andere Voraussetzungen, die da mitgebracht werden und trainiert werden müssen, als jetzt jemand, der eine super Zeit auf dem Marathon aufstellen will. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine natürliche Entwicklung, wie du eben selbst geschildert hast. Jeder fängt ja irgendwo mal an und ich kenne jetzt keinen, der sagt, ich nehme mir jetzt die Laufschuhe und laufe 50 Kilometer, sondern man wird dann erstmal froh sein, wenn man es mal geschafft hat, eine Minute oder 10 Minuten am Stück zu laufen und irgendwann dann mal eine Stunde oder gar 10 Kilometer und so entwickelt man sich ja. Das heißt, man wächst ja mit seinen Zielen und die Ziele wachsen mit einem selbst, sodass, wenn man dann die ersten Stunde mal gelaufen ist, sich dann vielleicht ein Wettkampfsziel gesetzt hat und dieses Wettkampfsziel erfolgreich dann gemeistert hat, dann fragt man, ja, was nun und wie geht's weiter? Und so ist das dann ein Prozess, der sich da hochstapelt. Und von daher, denke ich, werden die meisten schon auch eine gewisse Lauferfahrung mitbringen, bevor sie in den Ultralaufsport gehen.
Ja. Ja. Wie ist es mit der Besonderheit Ultra Trail? Weil das erfreut sich ja auch immer mehr Beliebtheit. Ich würde sogar sagen, fast mehr Leute haben Lust auf einen Ultra-Trail als einen Ultra-Straßenlauf. Gerade vielleicht auch, weil dann dieser Naturaspekt auch ein bisschen stärker hervortritt, wie du ihn vorhin beschrieben hast. Das ist natürlich super reizvoll. Das finde ich auch super reizvoll. Also wenn ich einen Ultralauf planen würde, würde ich wahrscheinlich auch am liebsten irgendwo im Wald oder in den Bergen den absolvieren. Würdest du sagen, dass man da aber doch dann schon noch mal ein paar extra Aspekte beachten sollte, bevor man sich da reinstürzt?
Ja, da werden die Unterschiede noch mal größer und vielleicht da auch an der Stelle mal noch mal die wichtigen Dinge, die jetzt hinzukommen oder die beim Trail hinzukommen. Es ist ja so, Straßenlauf, wie der Name schon sagt, findet auf der Straße statt und Trail eben im Gelände. Und das hat dann ähnlich, wie wenn man sich das bei motorisierten Fahrzeugen vorstellt, eine Crossmaschine sieht anders aus als ein Straßenrenner, ja. Und dementsprechend ist es auch beim Traillaufen so, dass zum Teil andere Lauftechniken notwendig sind. Und der größte Unterschied ist dann natürlich auch die realisierbaren Geschwindigkeiten. Also an einem Trail mit entsprechendem Untergrund oder Höhenmeter wird man niemals die Geschwindigkeiten realisieren können, die auf der Straße möglich sind. Man hat andere Schuhe, man hat andere Ausrüstung, man hat Pflichtausrüstung dabei. Man ist über eine längere Zeitspanne unterwegs, sodass auch die grundsätzlich gewählte Laufintensität geringer ist. Also auch der Puls, Pulswerte, Atmung ist deutlich niedriger, als das jetzt der Fall wäre, wenn man Marathon beispielsweise schnell läuft. Von daher muss man sich vor allem an die langsameren Geschwindigkeiten herantasten und gewöhnen und die auch ökonomisieren im Training. Und zum anderen dann eben die passende Technik wählen. Sei es bergan, dass man dann bei den Einsatz von Stöcken auch nachdenkt und eben solche Strategien mit Powerhiking oder Walking bei den technisch schwierigeren oder vom Gelände her anspruchsvolleren Abschnitte wählt und andererseits dann bei den Downhills dann auch eine Technik hat, die es einem ermöglicht, kraftschonend und effizient auch den Berg auch wieder herabzukommen. Ja.
Ja. Ja. Dann lass uns doch gerne mal ein bisschen reingehen. Also jetzt nicht konkret unbedingt in Ultra Trail, in das Ultra Trail Training, sondern erstmal generell in das Ultralauf Training. Ich meine, ich weiß nicht, ob mehr Leute, die zu dir kommen, einen Ultralauf als einen Ultra Trail machen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich viele sich auch für Trails interessieren. Aber was ist denn da so allgemein der Status quo? Was sind so die häufigsten Fehler, die vielleicht auch die Leute machen, die da zu dir kommen oder generell, was du auch so sonst vielleicht auf Social Media siehst und so? Was sind so die häufigsten Fehler, die Leute machen, wenn sie sich ja beginnen, mit dem Thema zu beschäftigen?
Ganz klar zu schnell laufen. Also das gilt jetzt nicht nur für Ultralauf, sondern generell fürs körperliche Training. Es wird viel zu schnell und meistens auch viel zu viel gelaufen. Diese Trainingspläne, die man so kennt und die auch empfohlen werden, die setzen ja immer eine gewisse Leistung voraus und wollen ja sozusagen gewährleisten, dass das Ziel auch erreicht wird. Und da kann man sagen, meistens ist der Plan viel, viel schwerer zu erfüllen als das eigentliche Ziel. Ah. Sodass es einfach in der Regel viel sinnvoller ist, sich individuell zu gucken, wie sind meine Geschwindigkeiten, wie sind meine Intensitäten. Und jetzt kommt bei den langen Strecken noch hinzu, dass die Wettkampfintensität und die Wettkampfgeschwindigkeit ja nochmal deutlich reduziert ist. Das heißt, wenn man im Training dann so läuft, als würde man nur eine Stunde laufen, ist man schon automatisch viel zu schnell unterwegs. Also ein 10er Schnitt, 10 km/h, 6er Schnitt zu laufen, das packen die wenigsten bei einem Ultra, geschweige denn bei einem Ultra Trail. Von daher, wenn man jetzt überlegt, man möchte auch spezifisch trainieren, ist es einfach wichtig, dass man den Großteil seines Trainings dann auch bei den entsprechend niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs ist, damit der Körper in dem Bereich ökonomisch wird und dass man dann auch den passenden Stoffwechselbereiche trainiert. Ja. Von daher auf jeden Fall viel, viel langsamer laufen, als man das gewöhnt ist. Das wäre so der Knackpunkt bei allen Ultradistanzen. Und dann kommt eben hinzu der Verpflegungsaspekt, dass man sagt, okay, ich muss jetzt schauen, wie verpflege ich mich über so einen langen Zeitraum, wie transportiere ich diese Verpflegung, was nehme ich zu mir? Und das sollte natürlich auch im Training dann eingeübt werden, dass man dann im Wettkampf keine bösen Überraschungen hat. Und im Zusammenhang mit diesen angepassten Geschwindigkeiten halt auch ganz klar die Technik. Ich kann keine Sprinttechnik benutzen. Ich kann keine Technik benutzen, die mich auf 10 Kilometer auf der Straße schnell macht. Sondern man sieht das auch häufig, wenn man das sich mal anschaut, bei solchen wirklich langen Läufen. Das sieht so aus, als würden die Leute schleichen oder die Füße kaum vom Boden bekommen. Das ist nicht immer oder nicht nur eine Schwäche, sondern das ist einfach auch für die geforderten Geschwindigkeiten ökonomischer, sodass man da auch individuell nochmal schauen muss, welche Lauftechnik wende ich denn an.
Okay, lass uns mal gleich bei der Geschwindigkeit nochmal bleiben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel normalerweise einen 6er-Pace oder so laufen würde, ne, also jetzt nicht super schnell, aber jetzt auch nicht langsam so, ne, woher weiß die Person denn dann, wie viel langsamer sie im Training sein muss, jetzt wenn es auf den Ultra-Trail zugeht? Und ab wann muss auch die Geschwindigkeit erst angepasst werden? Weil es gibt ja sicherlich in einem Ultra-Lauftraining auch mal kürzere Läufe, die vielleicht wirklich auch nur so 10, 12 Kilometer lang sind, sollten die dann auch immer in einer langsamen Pace absolviert werden? Oder wie sieht's da aus?
Ja, also hier empfehle ich ganz klar eine Leistungsdiagnostik, wie auch schon Vorredner in vergangenen Podcasts. Denn nur so kriegt man wirklich individuell passende Geschwindigkeiten raus. Nichtsdestotrotz oder gerade auch ergänzend dazu ist ein super wichtig das eigene Körpergefühl. Ich glaube, der Moser, was der letztens auch erzählt hat, dass die bei einem, sagen wir mal, Sportler, der sich gut einschätzen kann, dieses Belastungsempfinden auch sehr stark korreliert mit den Laktatwerten oder mit den Intensitätsbereichen, die dann auch von der Leistungsdiagnostik ausgegeben werden. Das heißt, hier spielt Erfahrung eine große Rolle. Aber man kann wirklich sagen, dass 90 bis 95% sich zu stark einschätzen. Das heißt also hier immer im Zweifelsfalle auf der niedrigeren Seite irren. Ja, also wenn jetzt jemand sagt, der läuft bisher so im Training ganz locker, wirklich 6er Schnitt, wie du angesprochen hast, und kann sich dabei gut unterhalten, nehmen wir mal an, das wäre sein lockerer Grundlagenbereich, dann kann man davon ausgehen, dass er das auch über eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann. Also wenn er gut Ausdauer trainiert ist, auch über 4, 5, 6, vielleicht sogar 7, 8 Stunden. Aber alles, was dann mehr wird, kann man schon davon ausgehen, dass es dann schon sehr eng wird. Das heißt also, für die Grundlagenläufe ist das möglich. Allerdings empfehle ich gerade dann im Gelände oder bei längeren Läufen dann ruhig auch mal langsamer unterwegs zu sein, um dann einfach nochmal die Spezifität reinzubekommen. Jetzt ist es natürlich auch so, das darf man nie vergessen, das ist beim Marathon teilweise schon so, dass man ja nie im Training diese Gesamtstrecke laufen wird. Man wird also nie richtig spezifisch trainieren können, weil zum einen, naja, viel zu hoher Zeitaufwand, viel zu hoher Impact. Von daher muss man sich eine Alternativstrategie überlegen. Und da gebe ich ein Plädoyer fürs Radfahren ab. Weil Radfahren kann man sehr gut, sehr lange im niedrigintensiven Bereich, vor allem wenn man da jetzt kein absoluter Anfänger ist, sondern wenn man mal auf dem Rennrad oder Mountainbike gesessen hat, dann weiß man, ja, so ein paar Stunden im Sattel, gut verpflegt, das geht immer. Und dann ist es auch möglich, ohne großen orthopädischen Impact eine sehr lange Leistung aufrechtzuerhalten und den Puls und das Intensitätsniveau entsprechend gering zu halten. Und von daher ist das ein super Training oder auch lange Wanderungen, ja, im Gebirge oder im Profilierten über einen halben oder ganzen Tag sind ja für jeden möglich, ohne dass man jetzt am nächsten Tag sich nicht mehr bewegen kann. Von daher sind das gute Trainingseinheiten und da sieht man, da ist die Intensität einfach deutlich geringer.
Ja, super gut, dass du diesen Tipp gleich gibst, also dass man quasi auch durch Alternativsportarten seine Kilometer irgendwie abarbeiten kann, dass es gar nicht immer unbedingt das Laufen selber sein muss. Dann lass uns da gerne mal ein bisschen reingehen noch, wie so ein Training, wie sich vielleicht so ein Training dann unterscheidet, wenn man jetzt wirklich anfängt zu trainieren. Was für besondere Trainingseinheiten gibt es vielleicht, die man jetzt so im typischen Marathon- oder Halbmarathon-Training nicht hat? Wo sind da so die Unterschiede beim Ultralaufen?
Also zwei habe ich ja schon genannt. Das erste Wichtige ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Alternativsport einbauen, niedrigintensiven Alternativsport für die langen Einheiten zu ergänzen, langsam zu laufen, das heißt auch sich wirklich dann an diese Vorgaben zu halten und entsprechend langsam unterwegs zu sein, die Technik dafür zu schulen, den Bewegungsapparat, die Bewegungsökonomie in dem Bereich zu verbessern. Und dann ganz wichtig eben solche Dinge wie Krafttraining, Stabi-Training, Gymnastik, eben diese ergänzenden Dinge, die dann zunehmende Bedeutung bekommen, je länger die Strecken werden, einfach aufgrund der orthopädischen Belastung und aber auch beim Trail zu bleiben, eben dann auch die Stabilität zu haben, wenn es Gelände ruppig wird, um dann noch sicher den Berg rauf und runter zu kommen. Oder auch beim Einsatz, wenn man jetzt sich entscheidet, mit Stöcken zu laufen, dann erfordert das ja auch eine starke Rumpfmuskulatur und auch Arme und Schultern, die dann beim Stockeinsatz Antriebsarbeit und auch Stützarbeit übernehmen, die dann entsprechend auch trainiert werden können. Und da empfiehlt es sich beispielsweise, ins Fitnessstudio zu gehen, da mal am Skiergometer oder am Rudergerät sich aufzuwärmen. Dann hat man schon mal ein ganz gutes Ganzkörpertraining. Und dann eben das gezielt mit Gewichtstraining zu ergänzen.
Hm. Ja. Also würdest du sagen, dass Krafttraining wichtiger ist beim Ultralaufen als vielleicht bei kürzeren Distanzen?
Schwierig zu sagen. Es kommt dann auch wieder auf die Zielsetzung und auf die Person an. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, jeder, der Ultra läuft, muss 2-, 3-mal oder 4-mal die Woche Krafttraining machen. Ja, da muss man sehr individuell nochmal hineinschauen. Aber ich denke, aus verletzungstechnischer Sicht und einfach aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen des ganzheitlicheren Ansprechens vom Bewegungsapparat, denke ich, wird es zunehmend wichtiger. Hier auch der Punkt eben des Mentalen, auch die mentalen Aspekte, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die werden mit zunehmender Lauflänge deutlich wichtiger. Also sowohl Kraftaspekte, Ernährungsaspekte, mentale Aspekte, denke ich, rücken immer mehr in den Fokus, je länger die Distanzen werden. Lässt sich auch leicht erklären. Ich mache mal ein klassisches Beispiel, der 5-Kilometer-Lauf. Wir fahren mit unserer Laufgruppe zu einem 5-Kilometer-Lauf. Und eigentlich weiß schon jeder vorher, wie das Ding ausgehen wird. Wir können schon ziemlich genau sagen, wer als Erster, wer als Letzter ins Ziel kommt. Und wahrscheinlich die Zeit auf plus minus 30 Sekunden, ich sage jetzt mal abhängig von der Tagesform, schon vorhersagen. Und je länger die Distanzen werden, oder umso unvorhersehbarer wird das. Weil eben das Ergebnis nicht nur von den reinen körperlichen Voraussetzungen, von der Fitness abhängt, sondern eben von viel, viel mehr Aspekten, die damit reinspielen. Und die gilt es eben beim Ultralauftraining zu berücksichtigen und alle unter einen Hut zu bekommen, um dann am Wettkampftag bestmöglich für einen selbst durchzukommen. Und so gibt es dann auch immer wieder sehr große Überraschungen. Und man erlebt es nicht selten, dass dann Leute plötzlich weit vorne landen oder Dinge leisten, wo man gedacht hätte, oh, die sind sonst bei den Straßenläufen im hinteren Drittel und jetzt fangen sie plötzlich an, hier zu glänzen. Wie kann das sein?
Ja, das ist zumindest super anders, würde ich auch sagen, als bei den herkömmlichen, kürzeren Distanzen. Natürlich auch, dann macht natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen den Reiz aus dann für viele, dass es so irgendwie eine Überraschungstüte ist, die man dann am Ende bekommt. Lass uns auch gerne noch ein bisschen auf die Laufeinheiten selber eingehen. Also du hast ja jetzt schon mehrmals gesagt, die Lauftechnik unterscheidet sich ein bisschen. Gibt es dann Laufeinheiten, mit denen ich das konkret trainieren kann? Oder wie sehen meine Laufeinheiten generell so aus beim Ultralauftraining?
Ja, sicher. Also eine Möglichkeit ist es sozusagen eben auf ermüdeten Beinen zu laufen. Das kann man erreichen, indem man eine Tempoeinheit vorschiebt oder einen langen Lauf am Vortag. Oder eben auch sich hier wieder Elementen vom Triathlon bedienen, dass man sagt, okay, ich fahre zuerst mal 3 Stunden Fahrrad und gehe dann noch 1 Stunde drauflaufen. Und dann wird man merken, okay, man ist sowohl körperlich nicht mehr so frisch als auch von der Muskulatur her. Und dann wird man wahrscheinlich von alleine schon merken, dass die Lauftechnik, die ich vielleicht für einen 5 Kilometer Straßenlauf anwende, nicht mehr ganz so passend ist. Von daher, das wären Möglichkeiten, um das jetzt mal so konkret zu machen. Ansonsten empfehle ich halt auch den Einsatz beim Trail von Stöcken, dass man sich da eine gesunde Lauftechnik aneignet, die dann auch den Stockeinsatz koordiniert. Ich sag mal, da kann man sich aus dem Nordic Walking erstmal bedienen, aber dann halt eben auch aus dem Bergsport verschiedene Techniken anwenden, die man dann auch am besten im Training schon integriert. Und jetzt, wenn man ganz, sag ich mal, schon fortgeschritten ist, kann man auch hingehen und tatsächlich dann ins Gelände, ins Gebirge fahren und beispielsweise für die Downhill-Fähigkeiten mit der Bergbahn nach oben auf den Gipfel, steigt dort aus und rennt dann 1000, 2000 Höhenmeter bergab. Oh ja. Und das gibt dann beim ersten Mal, sollte man nicht übertreiben, vielleicht dann mal mit ein paar Minuten anfangen, gibt das ordentlich Muskelkater. Und dann sieht man schon, okay, das ist jetzt, obwohl ich Laufen gewöhnt bin, doch nochmal ein komplett neuer Reiz. Und als Fortgeschrittener fährt man dann halt eben 2, 3, 4, 5 Mal mit der Bergbahn hoch und rennt immer wieder runter. Ja, nur mal so als Beispiel. Ja. Um es jetzt nicht ganz so kompliziert zu machen, wenn man das simulieren will zu Hause, dann sucht man sich da eben einen Hügel und setzt dann punktuell Schwerpunkte, dass man sagt, okay, heute laufe ich in erster Linie kraftbetont hoch und trabe locker bergab oder eben umgekehrt. Ich gehe gemütlich den Berg an und versuche so schnell wie möglich, aber gleichzeitig auch kraftschonend den Berg wieder runterzukommen. Ideal wechselt man sich da noch mit einem Freund vielleicht, Laufpartner ab, der ein Mountainbike dabei hat. Und dann kann man so im Tandem jeweils entgegengesetzt eine super coole Laufeinheit für beide machen. Dann fährt einer immer hoch und der andere läuft runter und umgekehrt.
Ja, das ist natürlich auch vielleicht eine ganz coole Idee, um auch so das mentale Durchhaltevermögen zu schulen. Dann ist man zumindest erstmal nicht alleine, sondern zu zweit. Stelle ich mir auch auf jeden Fall angenehmer vor, zumindest am Anfang auch. Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, also für die meisten wird ja die Geschwindigkeit am Anfang nicht so die große Rolle spielen. So. Ist dann allgemein das aerobe Training, also ist das anaerobe Training überhaupt wichtig sozusagen innerhalb von Ultralauf-Trainingseinheiten, oder konzentriert man sich tatsächlich eher auf die Grundlagenausdauer, einfach weil man natürlich länger durchhalten muss, aber auch in einem niedrigschwelligen Bereich? Oder ist es sowas wie Intervalltraining und so trotzdem auch Bestandteil von einem guten Ultralauf-Trainingsplan?
Sehr, sehr gute Frage. Das ist ja sozusagen auch das, was eigentlich immer auf allen Distanzen auch diskutiert wird. Wie sieht die passende Trainingszusammenstellung aus? Und das ist ja auf der einen Seite abhängig von dem Ziel, das man hat, aber auch eben von den Voraussetzungen, die man mitbringt. Das heißt, wenn jemand schon sehr ausdauernd ist, aber eher Potenzial im Geschwindigkeitsbereich hat, sieht das natürlich anders aus, als wenn jemand aus dem Unterdistanz, aus dem Mittelstreckenbereich vielleicht sogar kommt, aber noch nicht diese Ausdauerfähigkeit. Das heißt, hier müsste man sich auch idealerweise mal anschauen, wie sieht dessen Leistungsprofil aus. Aber allgemein, ganz klar, der aerobe Anteil ist immer der entscheidende. Von daher empfehle ich nicht nur den Ultraläufern, sondern allen deutlich grundlagenbasierter zu trainieren. Das würde, glaube ich, allen gut tun. Mhm. Was nicht heißen soll, dass man nicht auch mal schnell laufen kann und sollte. Denn das ist ein neuer Reiz. Und Variabilität im Training ist, glaube ich, das entscheidende Konzept für alle. Also es macht keinen Sinn, über 10 Jahre immer die gleiche Einheit abzuspulen. Das stabilisiert im besten Falle, aber an einer Entwicklung ist dann irgendwann nicht mehr zu denken. Von daher, ab und zu Spitzen reinzubringen, ganz klares Ja. Aber nicht aus dem Grund, weil man das im Ultralauf braucht, sondern einfach, um alle Systeme des Körpers mal anzusprechen und insgesamt die Form zu pushen, ja, dass man sozusagen sich allen Elementen bedient. Genauso ist es ja auch mit dem Thema Krafttraining oder anderen Dingen. Es gehört eben eine große Vielfalt dazu. Und wenn man da für sich die passenden Instrumente dann auch auswählt, dann fährt man da am besten.
Okay. Und dann vielleicht auch noch mal ein bisschen, habe ich noch eine Frage zu den Laufumfängen, weil die man ja sicherlich auch nicht von 0 auf 100 sehr steigern sollte. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist gar nicht so viel gelaufen tatsächlich in deiner Ultra-Zeit, aber vielleicht kannst du uns da trotzdem ein paar Tipps geben, wie man die Laufumfänge langsam, aber auch sinnvoll steigert, also vielleicht auch nicht zu langsam sozusagen. Wie viel kann man sich da zutrauen? Ich meine, klar, das hängt sicherlich wieder von der individuellen Form ab. Kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch wieder Teil deiner Antwort ist. Aber vielleicht kannst du trotzdem so einen groben Richtwert geben. Ich meine, vielleicht zum Beispiel bei jemandem, der jetzt 30 Kilometer oder so auch schon in der Woche läuft, wie kann der sich auf einen vielleicht erstmal 50 Kilometer Lauf vorbereiten? Also in welchen Etappen sollte er die Laufumfänge steigern?
Ja, wie du sagst, das hängt von der Individualität ab, aber um jetzt mal eine langweilige Antwort zu geben, da würde ich mich einfach an die Empfehlungen halten, die bekannt sind. Man sagt so 10% Steigerung macht Sinn pro Woche beispielsweise. Wenn man jetzt einen Belastungsblock über 2 oder 3 Wochen steigert, kann man hingehen und zum Beispiel den Gesamtumfang oder auch den langen Lauf, wenn man da einen eingeplant hat, so klassischerweise um, sagt man, 10% etwa steigern. Oder auch, wenn man es im Jahresblick sieht, dass wenn jetzt jemand im Jahr, ich sag mal, 1000 Kilometer gelaufen ist, dann könnte er im Folgejahr 1100 in Angriff nehmen oder so als Zielsetzung, dass man mal so einen Richtwert hat. Das ist halt erfahrungsgemäß was, was in der Regel noch gut verträglich ist. Aber auch hier kommt es eben auf die Person, auf den Background an. Eine ganz witzige Anekdote dazu. Du hattest ja angesprochen, dass ich da recht wenig gelaufen bin. Ja, wie gesagt, so um die 40, 50 Durchschnittskilometer in meinen Ultralaufjahren. Und als ich das 2018 als Gastredner bei so einem Vortrag bei der DUF im Trainingslager erzählt habe, dann habe ich nur ein ungläubig staunende Gesichter gesehen, die gedacht haben, der will uns hier einen Bären aufbinden. Ja. Weil man halt überall immer nur hört und liest, was alles so gelaufen wird. Und wenn man sich dann auch auf Strava anschaut, was zum Teil gelaufen wird, dann wirkt das vielleicht unrealistisch. Aber ich kann versichern, das geht. In meinem Fall kommt natürlich hinzu, wir sprechen hier nicht von einem isolierten Lauftraining, sondern das Ganze ist auch bei mir immer eingebettet in einem Triathlon-Training. Das bedeutet, es kommen gerade im Grundlagenbereich sehr viele Rad- Umfänge noch hinzu und auch Schwimmeinheiten, sodass ich dadurch automatisch Alternativtraining drin habe und sich mein Gesamtumfang erhöht. Und das Schöne ist, und deswegen nochmal hier der Appell, auch andere Sportarten zu machen, der Übertrag gerade eben fürs Herz-Kreislauf-System, für die Stoffwechselphysiologie, der ist deutlich da, der ist gegeben, sodass es rein aus körperlicher Leistungsfähigkeit gar kein Problem ist, nicht zu laufen. Warum man halt nicht laufen sollte, ja, ist der, dass halt eben auch die passiven Strukturen und die spezifische Muskulatur trainiert werden muss, um halt da die Belastungsverträglichkeit auf körperlicher Seite vom Bewegungsapparat herzustellen, ja, und auch ökonomischer zu werden. Von daher, ja, laufen so viel wie eben möglich, wie viel man Spaß hat, wie viel orthopädisch geht. Aber mehr muss es dann auch nicht sein, kann es dann ja auch nicht sein. Aber das heißt nicht, dass man dann keinen Ultra laufen kann, sondern man kann dann eben über Alternativsportarten trotzdem auf ein Leistungsniveau kommen, das es einem ermöglicht, daran teilzunehmen.
Ja, mega. Super spannend auf jeden Fall. War mir tatsächlich vorher auch nicht so sehr bewusst. Deswegen gut, dass wir jetzt drüber sprechen. Du hast jetzt auch schon die Ausrüstung ein bisschen angesprochen. Du hast gesagt, die unterscheidet sich schon nochmal. Besonders jetzt beim Thema Ultra-Trail ist es eine andere. Auch das Laufen mit Stöcken ist ja was man gar nicht kennt aus anderen Distanzen. Was würdest du sagen, welche Ausrüstung sollte man sich auch als Anfängerin dann recht zügig zulegen? Was ist deiner Meinung nach unverzichtbar?
Die passende Verpflegung.
Okay.
Denn ich sag mal, spätestens nach anderthalb, zwei Stunden sollte man doch irgendwie was dabei haben. Sei es ein Getränk mit Kohlenhydraten angereichert oder eben in Form von Riegelgels oder auch Bananen, je nachdem, was man eben verträgt. Aber um halt länger unterwegs sein zu können, muss man sich verpflegen. Und dementsprechend wäre sowas wie ein Trinkrucksack, glaube ich, ganz gut, gerade an den wärmeren Tagen. Und dann halt eben eine passende Verpflegungsstrategie. Hier scheiden sich natürlich auch die Geister, aber da steckt unheimlich viel Potenzial drin. Denn gerade im Ultralaufbereich geht es ja letztlich darum, wie weit komme ich? Und das hängt stark davon ab, wie viel Treibstoff habe ich an Bord, wie viel Treibstoff kann ich aufnehmen und wie vertrage ich den Treibstoff und kriege ich ihn umgesetzt. Und das sind für uns Ausdauersportler eben in erster Linie die Kohlenhydrate, die den Motor da am Laufen halten. Natürlich gepaart mit einer guten Fettverbrennung. Aber auch für die haben wir ja schon gelernt, sind Kohlenhydrate immer wichtig und müssen immer an Bord sein. Und von daher sollte man erstmal schauen, dass man eben seine Verpflegung da transportabel bei sich hat. Und in welcher Form, wie gesagt, das entscheidet man dann selbst. Trinkrucksäcke auf jeden Fall für die Hydration zu empfehlen.
Ja, war das für dich damals schwierig, die Verpflegungsstrategie umzustellen sozusagen? Hast du da irgendwelche vielleicht besonderen Beobachtungen gemacht, die du oder vielleicht auch Fehler gemacht, vor denen du irgendwie unsere ZuhörerInnen bewahren möchtest?
Oh ja, definitiv. Also das ist ein gerade auch schon im Triathlon-Bereich wohl das entscheidende Werkzeug, um überhaupt sein körperliches Potenzial dann am Wettkampftag realisieren zu können. Es nützt einem nichts, fit zu sein, wenn einem der Treibstoff ausgeht oder man eben Verdauungsprobleme bekommt. Von daher war das für mich eine sehr, sehr große Baustelle. Ich habe immer wieder in Wettkämpfen mit Verdauungsproblemen zu tun gehabt, was dann dazu geführt hat, dass ich entweder im Straßengraben gelandet bin oder auf der Dixie-Toilette und dann einfach entweder zu viel das Falsche gegessen habe oder zu wenig und dann in den Hungerast gekommen bin. Und von daher war für mich sozusagen der Schlüssel, wirklich die individuelle Ernährungsstrategie zu finden. Und da habe ich dann auch mit unterschiedlichen Experten zusammengearbeitet, viel im Training ausprobiert, in Wettkämpfen getestet und bin dann zu dem Entschluss oder zu der Fazit gekommen, dass es zumindest für mich, aber auch in der Erfahrung mit den Athleten, Athletinnen, mit denen ich arbeite, dass es am besten funktioniert, wenn man sich flüssig ernährt. Flüssig in Form von einem persönlichen Getränk, dass man sich anmischt, dass man dann auch unabhängig ist von der Wettkampfverpflegung, dass man im Vorfeld schauen kann, welche Zucker vertrage ich, wie viele Mineralien muss ich dem Getränk zusetzen, dass es zu meinen Verlusten von Elektrolyten über den Schweiß dazu passend ist und so dann auch im Training schon die Möglichkeit hat, sich da an die Grenzen heranzutasten. Und wenn man weiß, okay, ich vertrage jetzt diese Menge pro Stunde bei der Intensität, dann weiß ich auch genau, wie schnell ich laufen muss. Denn wenn ich dann zu schnell laufe und mein Energieverbrauch höher ist als den ich aufnehmen kann, dann mag ich das vielleicht körperlich und fitnesstechnisch schaffen, aber mir wird der Treibstoff ausgehen. Und so kann man dann immer in Kombination mit der Ernährung erst die richtige Geschwindigkeit festlegen und damit auch eine sinnvolle Pacing-Strategie.
Ja, das ist ja auf jeden Fall dann schon noch eine andere Herausforderung, sage ich jetzt mal, dass man sich da doch sehr strategisch irgendwie erstmal zurecht ausrechnen muss, vielleicht auch, wie schnell man mit welchem, ja, mit wie viel Treibstoff sich bewegen darf. Ist ja nochmal ein bisschen anders tatsächlich als auf kürzeren Distanzen.
Da ganz genau, ja. Und das entscheidet dann halt auch eben darüber, ob man seine Leistungsfähigkeit abruft. Und deswegen kann man nicht vorhersagen, dass der Porsche mit einem kleinen Tank auch vor dem großen, schweren LKW, der auf Diesel fährt, einen großen Tank hat, dann beim Ultra im Ziel ist. Der kann vielleicht Pausen machen, zwischendrin sich gut ernährt, aber es ist noch nicht gesagt, dass er damit dann vor dem LKW im Ziel ist.
Ja, ich habe ja auch immer wieder aber auch mal gehört, dass Leute schon versuchen, so Kaunahrung, also so echte Nahrung in Anführungszeichen, zwischendurch zu essen, weil man sonst einfach auch irgendwann keine Lust mehr hat auf das ganze Flüssige, habe ich zumindest von auch der einen Kollegin gehört. Aber für dich hat das nicht so gut funktioniert, ja, wenn man nebenbei kauen muss. Hast du da irgendwie noch Hinweise?
Absolut gute Strategie, sich da vielfältig aufzustellen. Je abwechslungsreicher man sich da ernähren kann, umso besser. Weil, wie du sagst, es vergeht einem irgendwann die Lust auf Einheitsbrei, sag ich mal. Das Problem an Gels, Riegel oder sonstiger Nahrung ist halt einfach die, dass es unheimlich schwer zu tracken. Dann kommt mal eine Verpflegung, dann isst man mal eine Banane, da vielleicht ein Stück Schokolade und dann noch ein Gel dazu und dann trinkt man da noch einen Becher Malzbier und dann mal wieder ein Stück Wasser. Und was dann passiert ist, es entsteht ein unbekanntes Mischungsverhältnis im Magen, ja. Sowohl was die Kohlenhydrate, Elektrolyte angeht, aber auch die Flüssigkeit. Und dann wird es natürlich für den Magen-Darm-Trakt deutlich schwieriger, das noch zu verdauen und aufzunehmen. Und dann läuft man eben die Gefahr, da den Überblick zu verlieren, weil man kennt das ja, nach ein paar Stunden hat man dann auch nicht mehr so die Konzentration, das wirklich sich alles zurechtzulegen. Und dann lässt man sich da dann oft vom Bauchgefühl verleiten, Dinge zu machen, die dann einen nicht bekommen. Und wenn man aber da wirklich ein Getränk hat, das einem auch geschmacklich gut passt und man das regelmäßig zuführt, dann entstehen diese Probleme nicht. Man kriegt dann auch keinen Hunger. Ja? Oft werden so Bedenken, dann fängt mein Magen an zu kommen. Klar, nochmal, individuelle Unterschiede gibt es natürlich. Und wenn jemand Bananen essen kann, 20 Stück ohne Probleme, warum nicht? Also je robuster man da ist, umso besser. Dann kann man nämlich eben auch von den Verpflegungsstellen nehmen. Aber ob man damit dann sozusagen optimal durchkommt, das wage ich zu bezweifeln. Ja, man sagt dann zwar schön, ich habe das im Griff, aber geht dann doch leider oft genug im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Das habe ich auch schon oft gehört, dass der Magen natürlich, je länger man läuft, größeren Belastungen irgendwie ausgesetzt ist und dass die Wahrscheinlichkeit dann einfach steigt, dass man da Probleme bekommt. Ne?
Ja. Genau. Und auch im Vorfeld natürlich die Ernährung in der Wettkampfwoche selbst. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich meine, da gibt es auch viele gute Tipps dazu. Weiß nicht, ob wir da jetzt noch drauf eingehen, aber ich sag mal, grundsätzlich hat man ja auch gehört, dass man sozusagen erstmal seine Kohlenhydratspeicher dann auch auffüllen sollte, damit man nicht mehr so viel extern zuführen muss oder einfach da schon mal ein paar Speicher hat. Aber da kann ich schon mal vorweg, muss ich da euch enttäuschen, die sind meistens so gering, dass sie im Ultralaufsportbereich früher oder später aufgebraucht werden im Laufe des Rennens. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man sozusagen mit den Kohlenhydratspeichern durch einen Ultralauf hindurchkommt, sondern da wird die externe Zufuhr während des Rennens, die wird notwendig sein und dann auch entscheidend.
Hast du da noch andere Tipps für die Wettkampfvorbereitung, was jetzt die Ernährung angeht? Gibt es irgendwelche anderen, weiß ich nicht, Mikro-, Makronährstoffe, die man vielleicht besonders beachten sollte, besonders irgendwie zuführen sollte sich vor einem Ultra?
Erster Punkt, keine Experimente. Also nichts ausprobieren, was man nicht selbst schon im Training gemacht hat und wo man weiß, das vertrage ich. und auch nicht anfangen, besonders viel oder besonders wenig zu essen, sondern wirklich zu schauen, dass man seine Ernährungsgewohnheiten im Großen und Ganzen beibehält, damit der Körper eben da nicht noch einen zusätzlichen Stressfaktor hat. Ansonsten die klassischen Tipps, Ballaststoffe nach Möglichkeit reduzieren, Kohlenhydrate hochfahren und auch entsprechend vielleicht mal schauen, dass der Elektrolythaushalt stimmt, mal das Essen vielleicht nachsalzen und auch entsprechend Mineralien oder Isogetränke im Vorfeld trinken, kein pures Wasser, um sich da nicht auszuspülen. Und genau, das sind, denke ich mal, die wichtigsten Faktoren, die man beachten soll. Also vielleicht Finger weg vor fettigem, ballaststoffreichem Essen am Tag vorher und auch bitte nicht am Abend vorher noch irgendwie die doppelte Portion essen. Das belastet nur, da kann man dann nicht mehr groß was gewinnen. Dann lieber noch ein Kohlenhydratgetränk und dann ist man da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Okay, ja, gut zu wissen. Dann würde ich auch gerne noch mal ein bisschen auf das Thema Laufverletzungen eingehen, weil man das ja auch irgendwie häufiger vielleicht aus dem Ultrabereich hört als jetzt vielleicht aus anderen Distanzen, einfach weil man natürlich den Körper krasser anstrengt, würde ich jetzt mal sagen, außer natürlich man läuft krass auf Zeit in einem Marathon oder so, das ist sicherlich genauso anstrengend für den Körper, aber wahrscheinlich steigt das Risiko von Laufverletzungen während eines Ultralaufs, oder? Oder wie war das bei dir? Hattest du da jemals selber damit zu kämpfen? Hast du jemals mit Leuten zusammengearbeitet, die das Problem dann hatten?
Ganz klar, aber das ist ja dem Laufsport innewohnend. Also ich denke, haben wir ja gehört, die Läufer sind gerade für solche Verletzungen wie Achillessehne, Plantarfaszitis und so weiter einfach prädestiniert. Und auch meine Lauf- und Sportkarriere ist von diesen Überlastungsreaktionen, sage ich mal, der passiven Strukturen geprägt. Da habe ich auch vieles falsch gemacht in der Vergangenheit oder zu spät reagiert, wie es halt immer so ist. Man merkt es erst, wenn es zu spät ist, wenn man nicht mehr gesund ist. Und von daher ist da auch immer mein Anliegen, jetzt als Coach die Leute davor zu bewahren, um halt einfach dann lange Zeit auch Spaß am Sport zu haben und auch wirklich ihr Potenzial entfalten zu können. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als 2-3 Jahre irgendwie auf vielleicht hohem sportlichen Leistungsniveau zu trainieren, aber dann eine Verletzung zu laufen und dann den Spaß zu verlieren oder einfach das, was man gerne machen würde, nicht mehr zu können. Von daher ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, über das wir hier auch offen sprechen sollten, dass man darauf wirklich Priorität setzt, Verletzungen und Krankheiten weitestgehend zu vermeiden. Das ist jetzt im Ultralaufbereich, jetzt muss man hier die Systeme wieder unterscheiden. Also ich persönlich würde fast sagen, wenn man es jetzt nicht übertreibt, ja, mit der Umfangssteigerung und mit der Länge und mit der Ausbelastung, dass es sogar verträglicher ist als vielleicht Straßenlauf, 10 und Marathon, weil man ja dann doch mit A, geringeren Geschwindigkeiten unterwegs ist, einer anderen Technik. Das heißt, die Stoßbelastung pro Schritt wird deutlich geringer. Und jetzt kommt noch hinzu, man wird auch viele Teile des Trainings eben nicht auf Asphalt absolvieren, sondern vielleicht auf Waldboden, auf wechselndem Terrain, sodass auch immer wieder unterschiedliche Bewegungsmuster angesprochen werden, dass der Untergrund anders gedämpft ist, ja, und man so praktisch diese klassischen Geschichten in den Griff bekommt, weil die Bewegungsbelastung einfach nicht so einseitig ist. Und wenn die Intensität dann entsprechend noch angepasst wird, sehe ich nicht unbedingt da ein erhöhtes Risiko. Ja.
Ja, da gibt's ja jetzt natürlich auch noch die andere Seite, die eher wahrscheinlich so gegenteilig argumentieren würde. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass eigentlich schon die Marathondistanz absolut ungesund ist und der Ultralauf dann natürlich einfach nur noch das Ganze on top ist, also absolut nicht gesund für den Körper ist. Ich hatte auch tatsächlich während meines Barcelona-Wochenendes auch mit Leuten gesprochen und einer davon hatte, glaube ich, auch einen 100-Kilometer-Lauf oder so absolviert und meinte, dass danach seine Nieren, glaube ich, 2 Wochen im Arsch waren oder so. Also schon auch, ne, Sachen, die halt passieren können. Aber was sagst du dazu? Würdest du denken oder würdest du behaupten oder wäre jetzt so deine quasi Antwort darauf, dass man mit dem richtigen Training solche Sachen immer verhindern kann? Oder muss man damit rechnen, dass irgendwas schief geht oder dass doch irgendwie eine Überlastung dann sich mit der Zeit vielleicht auch erst entwickelt?
ganz spannendes Thema. Hier habe ich wahrscheinlich auch eine sehr, ja, mal ausnahmsweise eine sehr klare oder extreme Position. Also ich, für mich geht Leistung und Gesundheit in einem Wort daher. Also ich finde, es gibt keine ungesunden Belastungen, sondern nur ungesunde Einstellungen. Also wenn man sozusagen mit dem falschen Mindset in eine Belastung reingeht oder mit einer falschen Herangehensweise von der Grundeinstellung her, dann kann alles ungesund sein. Wenn man aber das Ganze eben vernünftig und gesunden Grundhalten, gesunden Werten angeht, dann wird man da auch gesund rauskommen. Also ich denke nicht, dass Leistung, egal in welcher Form, ob das jetzt schneller ist oder länger ist, kontraproduktiv zur Gesundheit ist oder sein sollte, sondern dass man das eigentlich, wenn man es richtig angeht, im langfristigen, nachhaltigen Entwicklungsprozess so kombiniert, dass man eben gesund und leistungsfähig ist. Und ich finde es schon komisch, dass ich das so formulieren muss, denn eigentlich ist man nur leistungsfähig, wenn man gesund ist und nur gesund, wenn man leistungsfähig ist. Und wenn man dann eben das berücksichtigt, dann sollte das keine gesundheitliche Gefährdung darstellen. Ganz im Gegensatz zu jetzt Kreisport oder ja, Drogen. Ja. Drogen, ich sag mal Thema Doping. Ja, also das meine ich mit ungesunder Einstellung. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte um jeden Preis schneller werden und nimmt dann irgendwelche gesundheitsgefährdenden Dinge zu sich, dann ist das natürlich schädlich, ja. Und die Kette bricht ja immer am schwächsten Glied. Man kann dann vielleicht hingehen, einzelne Systeme pushen, aber dann wird es irgendwo anders zu einem Problem führen. Und von daher, wenn man das Ganze eben dann all die Bereiche sich genau anschaut und für sich so gestaltet, dass es gesund und leistungsfördernd ist, dann ja, müsste das klappen.
Okay. Und wie gehe ich dann zum Beispiel während eines Laufs, vielleicht 50 bis 100 Kilometer, wie gehe ich dann zum Beispiel mit so was wie Schmerzen um, die vielleicht früher oder später sowieso auftauchen werden? Wie kann ich als Laie vielleicht auch einschätzen, ab wann muss ich den Lauf abbrechen? Wann ist es quasi schon auf einem Level, was nicht mehr gesund wirkt, wo ich vielleicht auch dann längerfristige Schäden mit mir rumtrage? Und wie viel kann ich meinem Körper quasi abverlangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass früher oder später nach 100 Kilometern wird irgendwas wehtun.
Ja, ähnlich auch wieder wie bei anderen Distanzen, klar. Das Unbehagen gehört dazu. Und ich sag mal auch, es ist natürlich klar, dass so ein Marathonlauf selbst oder auch dann der Ultra jetzt nicht akut gesund ist. Man fügt da dem Körper schon irgendwo auch Schäden zu. Die Frage ist, sind das Schäden, die irreparabel sind, die Folgeschäden haben, oder sind das, sag ich mal, temporäre Schäden, die der Körper bei entsprechender Regeneration, Beachtung eben der Pausenzeiten und so nicht auch wieder reparieren kann und dann im Idealfall super kompensiert, um dann beim nächsten Mal der Belastung sogar noch stärker entgegensetzen zu können oder mehr leisten zu können. Und da muss man halt schauen, dass man sich da auf nur so weit hinauswagt, wie man das Ganze auch abschätzen kann, dass man sagt, das ist noch verträglich. Hier sind natürlich ab irgendeiner Distanz die Grenzen, die verschwimmen da. Da kann ich jetzt nicht sagen, bis 100 Kilometer oder bis zum Marathon ist es gesund und danach nicht mehr. Also das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich auch immer philosophisch dann bleiben, weil ob man da jetzt eine Studie durchführt und dann durch die individuellen Unterschiede, das wird schwierig.
Ja. Ja, okay, ich meine, klar, das ist natürlich sehr individuell, ob man natürlich auch kerngesund und sowas rein startet, vielleicht schon irgendwelche Vorverletzungen oder so mit sich trägt. Das ist natürlich dann schwer zu also kann man da nicht so pauschalisieren, da hast du schon recht.
Also bei akuten Verletzungen oder so Dinge wie dann Fieber oder irgendwelche Dinge, die dann, wo man abschätzen kann, das macht keinen Sinn, hier weiterzulaufen, dann würde ich auf jeden Fall raten, das abzubrechen. Denn wie gesagt, es geht ja nicht nur um ein Event, sondern im Idealfall um eine lebenslange sportliche Entwicklung. Und daher würde ich da immer auf der sicheren Seite irren. Ja. Jetzt ist das natürlich was anderes als ein flauer Magen oder wie eben schon angesprochen, mal schwere Beine oder Muskelkater. Ich denke, das kennt jeder Sportler und gehört auch irgendwo dazu. Und ab welchem Punkt man jetzt sagen muss, hier wird's gefährlich, das nehme ich noch in meine Verantwortung oder nicht, das muss dann jeder Athlet für sich selber entscheiden. Und hier würde ich einfach auch wieder einen gesunden Menschenverstand und einfach eine breite Ausbau, sage ich mal, der Lernprozesse, die man schon als Sportler im Vorfeld, im Training, in Wettkämpfen gesammelt hat, dass man da eben draus schlau wird und Fehler sozusagen nach Möglichkeit nicht wiederholt und dann eben mit dem Gelernten dann auch die Entscheidung selbstverantwortlich trifft.
Ja, ich meine, eine deiner Grundaussagen war ja auch, dass man mit einem gesunden Mindset in das Ganze reingehen sollte. Vielleicht können wir das noch ein bisschen definieren. Was ist denn dann ein gesundes Mindset und was quasi, ja, wie sollte mein vielleicht Mentaltraining aussehen während so eines Ultralaufs, dass ich es einerseits natürlich schaffe, also quasi motiviert bin, das Ganze irgendwie hinter mich zu bringen, aber gleichzeitig auch nicht in ungesunde Denkmuster verfalle, die mir dann am Ende vielleicht sogar schaden.
Auch eine individuelle Frage. Hier geht es ganz klar darum, was sind meine eigenen Werte? Also was möchte ich als Person? Wofür stehe ich? Und wir diskutieren ja jetzt über den Wert Gesundheit. Und wenn wir beide jetzt mal davon ausgehen, dass Gesundheit ein vorrangiger Wert ist, dann sollten alle Entscheidungen, die ich treffe, sowohl im Training als auch im Wettkampf, auch daran ausgelegt sein. Und das bedeutet dann auch, das kann dann zum Beispiel gegen einen Wert des Genusses oder des Spaßes sprechen, mal einen Tag Ruhe zu machen oder mal eine Regenerationsmaßnahme, sich mal durch eine Physioeinheit oder durch eine Yoga-Session, die vielleicht nicht so beliebt ist, mal hindurch zu quälen, um eben seine Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und dann ist es einfach eine Frage der Prioritäten und wie hoch man diese einzelnen Bereiche gewichtet. Und ich stehe hier ganz klar für ein schonendes Trainingskonzept. Also ich sage, wir irren immer auf der sicheren Seite, planen entsprechend regenerative Maßnahmen ein und auch vom Mindset her. Das ist ganz wichtig, dass man sich da im Hinblick auch auf die Ultraläufe, auch im Training schon vorbereitet. Dass man nicht sagt, ach, das ist sowas für Spinner oder Esoteriker, sondern das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil wie Krafttraining und wie Ernährung. Und wie andere Punkte auch. Also hier ganz klar auch am Mindset arbeiten. Das geht zum Beispiel über Affirmationen, die man sich aufstellen kann. Oder bei Sport dann jetzt wahrscheinlich noch am bekanntesten, am verbreitetsten sind Visualisierungstechniken. Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? Ja, wie stelle ich mir meinen idealen Wettkampf vor? Was oder auch handlungsorientiert, wann werde ich was zu mir nehmen, wie werde ich mein Pacing gestalten, dass man so Dinge schon im Vorfeld durchgeht oder auch in Trainingseinheiten. Und was klar ist, was dann auch nochmal den Ultralauf von anderen Wettkämpfen, kürzeren Formaten stark unterscheidet im Thema Psychologie, ist, es wird auf jeden Fall zu Krisen kommen. Man darf nicht davon ausgehen, dass man den ganzen Tag oder wie viele Stunden man auch immer unterwegs ist, dass man da immer dieselbe Laune und dasselbe Wohlfühl-Atmosphäre hat. Denn man kennt das ja selbst von einem vom normalen Arbeits- oder Lebenstag. Man hat Höhen und Tiefen. Und in so einem langen Wettkampf wird es Tiefen geben. Und auf die sollte man sich drauf einstellen und im Vorfeld schon trainieren, wie man damit umgeht. Wie gesagt, es können positive Selbstgespräche sein, vielleicht irgendein Mantra, das man sich aufstellt oder halt auch immer noch mal an seine eigenen Grundwerte und Ziele erinnern, wofür man das Ganze macht, um dann die entsprechende Entscheidung zu treffen. Beispielsweise, wenn mir jetzt was wehtut, mache ich es für meine Gesundheit oder mache ich es, um auf jeden Fall anzukommen oder um Erster zu werden. Und da kann man dann jeder für sich die Entscheidung treffen, die zu ihm und zu seinen Werten dann auch passt. Und die er dann auch vertreten kann. Und wenn jemand sagt, okay, es wird mein letzter Lauf sein, mir ist es egal, ob ich danach im Rollstuhl lande, um es jetzt mal übertrieben zu schauen, okay, ja, ja, dann muss er damit leben. Aber das wäre dann nicht die Entscheidung, zu der ich als gesundheitsorientierter Mensch raten würde.
Ja, hast du natürlich recht. Okay, also die mentale Vorbereitung ist ganz klar auch Themenschwerpunkt, sage ich jetzt mal, bei der Trainingsvorbereitung auf einen Ultra.
Sollte auf jeden Fall nicht fehlen und individuell dann eben stärker oder weniger stark gewichtet sein, um dann halt den passenden Mix zu finden. Was auch noch helfen kann, das habe ich jetzt ganz vergessen, wir hatten es eben schon mal kurz angesprochen, ist ja diese Gemeinschaft. Und bei Ultraläufen hat man eben auch diese soziale Interaktion, dass man dann eben sagt, hey komm, wir laufen mal ein Stück zusammen oder man feuert sich gegenseitig an. Also das ist auch was man in solchen Ultralaufwettkämpfen auf jeden Fall für sich nutzen sollte. Man soll zwar sein eigenes Tempo und seinen eigenen Plan verfolgen, aber nach Möglichkeit doch immer auch wieder die Energie der Gemeinschaft dann zu nutzen. Und dann wird man merken, dass man nicht alleine da draußen ist und leidet. Und das gibt einen unheimlich viel Energie, ja, gerade mental eben. Oder Naturerlebnisse. Das ist das Schöne bei Ultra Trails, dass man eben halt auch unglaublich coole Dinge in der Natur erlebt, bewundern kann und auch daraus seine Kraft ziehen kann. Ich sag mal, ein Berg ist ein Berg, den muss man hoch. Ja, wenn man jetzt ein Intervall auf der Straße läuft oder einen Wettkampf, dann muss man sich doch irgendwo selbst motivieren. Aber an einem Berg kommt man nicht vorbei. Ja, das heißt, da muss man hoch und das kann helfen, aber kann auch ein Problem darstellen. Und solche Dinge, die sollte man dann eben auch sich bewusst machen.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist vielleicht auch gerade der Grund, warum die Leute auch eher zum Ultra-Trail als zum Ultralauf auf der Straße tendieren, weil man natürlich man hat halt viel weniger Monotonie. Man hat halt schön, im Idealfall natürlich auch total schönen Ausblick um sich herum, was einen dann die Qual ab einer gewissen Kilometerzahl wahrscheinlich einfach erleichtert. Und das ist dann auch für viele ja dann wirklich das Erlebnis auch wert. Das habe ich ja auch schon oft gehört. Man quält sich ja nicht einfach so durch eine Wüste, sondern man hat halt eben auch so das schöne Naturspektakel, was man jetzt ansonsten vielleicht nicht auf die Weise auch erleben könnte. Da bieten ja Ultra-Trails oder Ultraläufe in etwas besonderen Landschaftsgegenden zumindest eine Möglichkeit, die man sonst vielleicht gar nicht hat. Ja.
Absolut, da vergeht dann die Zeit auch viel, viel schneller. Man ist abgelenkt, man hat einfach ständig neue Eindrücke und das macht's leichter. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige Ultraläufer, die genau diese Monotonie schätzen, die dann auch so 48 Stunden im Stadion um die 400-Meter-Bahn laufen.
Crazy.
Wo dann eben sagen, das ist auch Abschalten, Meditation, wie auch immer. Ist für mich jetzt schwieriger vorzustellen, aber das gibt es natürlich auch, ja, die dann für sich in den Flow kommen und dann in der inneren Welt sozusagen leben. Da muss auch jeder für sich den Weg finden, was einem da gut tut und was für einen Motivation darstellt. Ja.
Ja, ja.
Wie ist das denn bei dir? Trainierst du auch gerne in der Natur oder bisher nur auf Straßen unterwegs gewesen?
Ja, also ich habe ja hier in Berlin leider nur begrenzte Natur, so reine Natur um mich herum. Aber ich bin auch so ein klassischer Parkläufer. Ich kann auch nicht zu viel auf der Straße unterwegs sein. Ich mag so ganz gern die Mischung und laufe dann auch gerne mal zu dem nächstgrößeren Park in meiner Nähe, damit ich einfach so möglichst viel Bäume und Sträucher um mich herum habe. Deswegen, wenn ich Ultraläufer werden würde, dann würde ich, glaube ich, auf jeden Fall auch eher, würde es mich auch in die Natur ziehen und weg von der Straße. Weil das finde ich auch ein bisschen schade, dass die Laufveranstaltung, auf denen ich bisher war, es waren natürlich klassische Straßenläufe. Und ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, mal da in eine ganz andere Richtung zu gehen.
Ja, also viel abwechslungsreicher, macht Spaß und kann ich nur raten, dann im Vorfeld oder auch die Ferienurlaubszeit nutzen oder mal ein Wochenende, um dann wirklich raus in die Natur zu gehen, dann mal einen Laufschwerpunkt oder einen Trainingsblock zu setzen, wo man dann auch sagt, okay, jetzt laufe ich mal 2-3 Tage, vielleicht dann auch über eine längere Distanz, um sowas dann auch gut vorzubereiten. Das halte ich für absolut sinnvoll. Und ja, weiß nicht, mit dem Intervalltraining, wie es da aussieht, auch das ist eine unglaublich gute Möglichkeit, wenn man sich da selbst schwer zu motivieren kann, dass man sich einfach einen Berg oder einen Hügel sucht und dann sagt, okay, auf dieser Strecke laufe ich jetzt eben die Berge immer zügig hoch. Und dann hat man sozusagen natürliches Intervalltraining, ohne dass man selbst viel dafür tun muss, und treibt dann so auch mal seinen Puls nach oben. Ja. Also da bietet die Natur und dann auch einfach dieses Abenteuer bietet dann einfach einen großen, großen Spielraum, Spielplatz für sein Training variabel und dann auch effektiv gestalten zu können, ohne dass man sich immer so kopfgesteuert oder nach Vorgaben dann selbst jedes Mal pushen muss oder immer das ein und selbe hat, was dann eher ermüdend ist, auch mental. Und in der Natur fällt einem das dann leicht, das macht Spaß. Und dann kommt man auch in Leistungsbereiche, in denen man sich selbst durch mentale Druck auf der Straße wahrscheinlich nie bringen könnte. Ja.
Das stimmt, ja. Ja, Abwechslung ist mir auf jeden Fall auch ganz wichtig. Und ich weiß zumindest aus unserer Community, dass es auch vielen so geht, dass sie auch lieber in der Natur laufen. Nehmen wir mal an, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt durch den Lauf durchgekommen. Lass uns dann gerne auch noch mal ein bisschen über die Regeneration sprechen zum Abschluss, weil die natürlich auch nicht zu kurz kommen darf. Sonst landet man wahrscheinlich im Übertraining oder fügt sich am Ende doch noch irgendwelche Verletzungen zu, die jetzt vielleicht gar nicht passiert sind während des eigentlichen Wettkampfes. Was würdest du sagen, muss man bei der Regeneration vielleicht besonders beachten nach einem Ultralauf?
Erster Punkt, auf jeden Fall Speicher wieder auffüllen. Sowohl was die Hydration angeht, als auch die Kohlenhydrate und im Idealfall auch ein paar Eiweiße, eben um die geschädigten Strukturen reparieren zu können. Also da erster Schritt sozusagen erstmal Nahrung aufnehmen. Und dann infolgedessen Schlaf. Schlaf ist immer eine der besten Regenerationsmöglichkeiten. Schlaf und Ruhe. Und was bei Läufern oder Ausdauersportlern leider nicht so beliebt ist, gerade nach solchen längeren Distanzen, von denen man ja hoffentlich im Jahr, ich sag mal maximal 2 Hauptwettkämpfe oder Hauptdinge macht, danach auch sich eine entsprechende Pause gönnt. Pause heißt also wirklich mal nicht laufen und auch nach Möglichkeit erstmal auf anderen Sport verzichten und dann über einen gewissen Zeitraum, ich sag mal, gut ist immer zwischen 4 und 8 Wochen, mal wirklich Abstand vom strukturierten Training zu nehmen und wirklich nur sporadisch nach Lust und Laune sich zu bewegen, ideal mit Alternativsportarten. Und wenn man sich's leisten kann und Spaß dran hat, auf jeden Fall physiotherapeutisch sich begleiten zu lassen, Massagen, Yoga, Sauna, Wärme. Also ich bin kein Freund jetzt von Kälte. So Eistonne, Eisbad ist jetzt für mich persönlich nicht so ideal. Gibt auch Leute, die schwören drauf. Das würde ich eher mal einsetzen, so im Sommer, wenn man jetzt, wenn es sehr heiß ist oder der Körper überwärmt ist, dass man dann mal vielleicht bis zu den Knien oder maximal bis zur Hüfte in kaltes Wasser steigt, um dem Körper hilft, schnell Wärme abzuführen und da die Körpertemperatur nochmal zu senken. Aber jetzt im Hinblick auf Entspannung der Muskulatur würde ich, wie gesagt, eher zu Wärme und Massagen tendieren. Aber das ist jetzt nur so meine Empfehlung, ja.
Okay, ja. Ja, also eigentlich so die grundlegenden Tools sind eigentlich dieselben wie nach einem anderen Lauf. Aber du hast ja schon angesprochen, die Pause ist wahrscheinlich etwas länger. Kann man das so pauschal oder zumindest grob sagen, wie lange so eine Regenerationsphase dauert nach einem, weiß ich nicht, ab 50 Kilometer Lauf?
Hängt stark von der Ausbelastung ab, aber tendenziell würde ich halt, wie gesagt, 4 bis 8 Wochen schon einplanen. Einfach damit nicht nur die akuten Dinge, sondern halt auch die passiven Strukturen Zeit haben, sich zu erholen. Und auch Mentalaspekte, ne, dass man da einfach nochmal Abstand vom Sport gewinnt, neue Motivation tanken kann. Also einfach dieses Ganzheitliche im Blick zu behalten und nicht nur zu gucken, ist jetzt meine Blase unterm linken Fuß weg und der Muskelkater, dann kann ich ja wieder laufen. Ja, kann man, aber wie gesagt, dann kann man davon ausgehen, dass es dann irgendwann vielleicht doch zu Überlastungserscheinungen führt und man halt einfach die langfristige Entwicklung damit aufs Spiel setzt.
Ja, okay. Also einfach ein bisschen am Riemen reißen und manchmal ist weniger mehr. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Fazit, sogar beim Ultralaufen, obwohl man denken würde, da ist mehr, immer mehr.
Nee, genau. Also das ist das Ganze nur auf die Spitze getrieben, würde ich mal sagen. Ja. Also es geht halt hier um die richtige Balance zwischen B- und Entlastung und die Balance zwischen den einzelnen Elementen, die wir eben alle schon angesprochen haben, dass wir hier für sich jeder ein Gleichgewicht findet, um das Ganze dann eben gesund und in dem Rahmen absolvieren zu können, wie es für ihn selbst passend ist.
Ja, alles klar. Ich glaube, damit haben wir das Thema Ultralaufen ziemlich gut umrissen, haben da ganz schön viel Input heute von dir bekommen. Deswegen an der Stelle schon mal vielen Dank dafür und danke für das nette Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich danke. War eine Freude und ich hoffe, dass der ein oder andere Tipp auch dabei war, den die Community dann für sich umsetzen kann. Und wünsche schon mal viel Spaß für all diejenigen, die jetzt motiviert ein solches Ultralaufprojekt starten möchten.
Ja, wünsche ich an der Stelle auch. Ich bin mir sicher, da konnten sich die Leute jetzt schon den ein oder anderen Tipp auf jeden Fall mit rausgreifen. Deswegen danke nochmal, dass du hier warst. Wenn die Leute jetzt dich online finden wollen oder Anlaufstellen suchen, wo kann man dich denn finden im Netz?
Unter Sportelch, das steht für, ja, der Elch, nicht wie das Tier, sondern mit SCH, steht für effektiv, leistungsorientiert und schonend. Ihr findet mich in meiner Homepage unter www.sportelch.de, aber auch bei Instagram und Facebook unter dem Namen Sportelch, und dort teile ich auch immer solche Tipps mit euch, gerade was Verpflegung und Training angeht. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, sehr, sehr gerne.
Ja, sehr cool. Das wird wie immer in den Shownotes verlinkt. Und damit bedanke ich mich bei unseren HörerInnen dafür, dass ihr dran geblieben seid bis ganz zum Schluss. Wenn ihr uns supporten wollt, lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert unseren Podcast oder auch unseren Instagram-Account achilles.running. Und da könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, ob ihr schon mal einen Ultralauf absolviert habt oder ob ihr es plant. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und damit bleibt gesund, bis nächste Woche und keep on running.